aus, lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Pries und Jan Martensen.
Herr Martensen, was machen wir hier eigentlich?
Frau Pries, wir sitzen in Folge 135 unseres Podcasts. Wir nähern uns also der Folge 150, die du ja ausrichten wirst, habe ich gerade entschieden. Jetzt kriege ich ein bisschen Panik. Und wir haben heute so viele wunderbare Themen zu besprechen. Aber zunächst das Allerwichtigste, wie geht es? Kitty One und Kitty Two.
Nee, Kitty und Käthe. Also aus dem Arbeitstitel Chefvisite, übergangsweise Schissi und Stummi, weil die eine Angst hatte und die andere nicht sprach, ist jetzt Kitty und Käthe geworden und die sind sehr entzückend. Das sind die besten Menschen, die ich kenne. Ja.
Gut, haben wir das abgehakt? Also du bist zufrieden,
ja? Du wirst
gar
nicht mehr wissen, aber irgendwann werde ich ununterbrochen von denen berichten.
Du bist zufrieden, oder? Du bist
glücklich? Ich habe großes Glück gehabt mit diesen Katzen. Das sind ganz, ganz freundliche Wesen. Sehr süß.
Aber ist ja wie mit deinen Kindern und...
Ja, das sind auch so freundlich gewesen,
habe ich auch. Also
sind
herrlich.
Auch so Glückskinder. Wunderbar, herrlich.
Ich habe langsam den Verdacht, dass es an dir liegt. Ich drücke sehr die Daumen.
Das wäre so schön. Ich bin bereit für die nächsten Menschen, die in mein Leben kommen.
Wie hoch ist der Schaden bisher? Also was haben Sie alles schon kaputt gemacht?
Tatsächlich nur
den Musikordner von Klasse 4 oder irgendwas?
Nein. Sie haben nur einen Kerzenständer zerstört, den ich aber eh nicht mochte. Ich war Ihnen dankbar.
Die Priesche Bruchreaktion ist, ach komm.
Wollte ich eh nicht mehr, habe ich bei den Kindern auch schon mal gesagt.
Du weißt, was total schön ist, das vielleicht zur letzten Folge nochmal. 10 Minuten nach Erstausstrahlung hatten wir schon die erste Gitarrenspende, ne, für Anne.
Ja, unfassbar. Von einem unglaublich netten Menschen.
Ja.
Da kommen wir nachher noch zu.
Auch sehr attraktiv. Später mehr. Jetzt würde ich es. Oh, nee, guck mal, da winkt Frau Lübcke auch. Vielleicht ist auch der Moment, wo wir sie begrüßen. Denn wir sitzen ja in ihrem Rhein-Mittelhaus, in ihrem wunderbaren. Sag du doch mal was Nettes.
Frau Lübcke. Ich möchte Danke sagen. Wir sitzen hier, wir haben sehr, sehr viele Weintrauben, die du ja fast alle auch selber isst. Aber ansonsten ist es einfach nur fantastisch.
Das ist fantastisch. Das schneiden wir alles raus. Vielen Dank, Frau Lübcke, dass wir hier sein dürfen, auch im Namen meiner Eltern. Und jetzt habe ich das Gefühl, könnte es Sinn machen, über die elektronische Überwachungsanlage, die Frau Lübcke hier um ihren gesamten Stadtteil zu überwachen, mal zu schauen, ob vielleicht der Gast schon da ist.
Ne? Es gongt. Es gongt.
Ich glaube auch. Schau mal, Frau Pries, wer da ist. Es ist unser Gast in Folge 135. Herzlich willkommen, Björn Urbach.
Schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank, dass ich kommen durfte.
Björn, stell dich doch bitte einmal ganz kurz vor. Was machst du denn so?
Ich bin der Sommelier vom Restaurantleiter vom Romantikhotel Kieler Kaufmann, speziell vom Restaurant Almans.
Was ist denn ein Sommelier?
In der klassischen Übersetzung könnte man fast sagen, es ist der Mundschenk. Heute geht das Ganze noch ein Stückchen weiter und eigentlich geht es darum, die Getränkeauswahl zu treffen, für den Gast beratend zur Seite zu stehen.
Getränkeauswahl mit allem oder geht es nur um Weine?
Mit allem tatsächlich. Der Sommelier ist da relativ allumfassend.
Okay, also auch der rote Betesaft und der Mango irgendwas.
Auch das Craft-Bier und ähnliches antialkoholisches betrifft tatsächlich alles. Vom Wasser über... Ja,
wie hast du das gelernt? Hat man das so in sich, wenn man geboren wird?
Das ist, also es gibt die klassische Ausbildung, die habe ich auch durchlaufen.
Die meisten sind ja erstmal Restaurantfachkräfte oder.
Genau. Man startet ganz klassisch in der Hotellerie oder Gastronomie mit Restaurantfach. Bei mir war es klassisch der Koch tatsächlich. Ich bin dann so ein bisschen in den Service abgerutscht und habe dann 2021 meinen Sommelier noch gemacht.
Ah, okay, alles klar.
Das heißt, wie lange dauert so eine Ausbildung?
Ja, das ist unterschiedlich. Das gibt verschiedene Formate. Ich habe es in 1,5 Jahren nebenberuflich gemacht.
Oha. Viel zu lernen, oder? Vokabeln und so?
Ja, auf jeden Fall.
Nebengeschmack?
Nebengeschmack, ja.
Also die gute Nachricht ist natürlich, dass man die Dinge kennen muss, über die man spricht. Das bedeutet, die Ausbildung hat auch viel mit Genuss, den man selbst erlebt, zu tun, weil man einfach ja diese ganzen wertigen Produkte und Geschmäcker irgendwie kennenlernt. Aber die schlechte ist, man muss sich das eben auch merken. Ne? Hast du dann so eine Art rotes Buch, wo du alles reinschreibst? Oder also wie speicherst du das Wissen? Das ist ja eine riesenfachliche Expertise, die nötig ist, um das gut zu machen.
Ja, tatsächlich auf Verkostungen habe ich wie eine Kurzform, in der ich mir dann aufschreibe und notiere, was jetzt an diesem Wein das Prägnante ist. Und meistens auch schon mit Gedanken zu, was man ihm servieren könnte. Das macht das Ganze, wenn man ein halbes Jahr später in die Aufzeichnung guckt, ein bisschen einfacher, das wieder zuzuordnen.
Natürlich super, denn vom Kochen zu kommen, ne? Dann hast du ja überall
richtig.
So.
Das heißt, du schmeckst den Wein und hast das Gefühl, das könnte zu einem Wildgericht passen. Und dann notierst du das. Und wenn dann dein Koch, mit dem du zusammenarbeitest, ein Wildgericht präsentierst, dann holst du den XY der Schublade.
Okay. Ja.
Wenn du jetzt sagst, du hast alles, was die Getränke betrifft, ist sozusagen Aufgabe des Sommeliers oder des Sommelier, heißt das, du bestellst auch die Getränke?
Ja, genau. Das ist die Auswahl zu erstellen fürs Hotel, liegt auch bei mir.
Die Frage, die ich immer stellen wollte, schluckst du auch manchmal runter oder spuckst du immer nur aus?
So heißt die Folge.
Das,
Ja, nun. Neulich war bei der Weinprobe und ich hätte am liebsten das ganze Ausgespuckte mit nach Hause genommen. Es tat mir so leid.
Oh Gott, so heißt die Folge doch nicht. Das ist ja voll.
Also tatsächlich wird doch sehr viel gespuckt, weil gerade wenn man eine Range auf einer Messe hat und 60, 80 Weine probiert, das überlebst du nicht.
Nee.
Egal wie gut du drin bist.
Wohl wahr. Aber was nimmt man nochmal zwischendurch, um das alles zu neutralisieren?
Man kann am Kaffee riechen, man kann ein Stück Brot essen, Wasser trinken. Am einfachsten finde ich immer, um die Nase mal kurz auf Null zu setzen, ist am Handgelenk riechen, die eigene Haut neutralisiert.
Warte mal, ich mach mal kurz.
Ach ehrlich, das ist ja,
ja.
Oh, das ist aber lecker.
Einmal kurz und dann ist wieder Null. Und dann kann man eigentlich quasi wieder ins nächste Glas riechen.
Ach ernsthaft, das reicht?
Ja.
Ich finde meins jetzt aber komplett langweilig neutral.
Total spannender Trick. Ja, eben.
Also wichtig ist, dass man nicht vorher bei Douglas war, das ist klar.
Mhm. Also der eigene Geruch neutralisiert. Ja. Das ist ja auch geschickt angelegt von der Natur. Ja.
Da muss ich jetzt erstmal drauf klarkommen. Okay, crazy, guter Tipp.
Ich nehme mal einen Schluck und dann rieche ich mal.
Wovon denn eigentlich?
Weiß ich noch nicht. Wir haben ja was mitgebracht bekommen. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich sitze hier vor einer Flasche, die steht zum Glück vor mir.
Ja.
Da steht für das Rhein-Mittelhaus-Team. Und es sieht aus wie damals bei meiner Großmutter mit so einem, warte, ich mache das Geräusch. Achtung, soll ich es öffnen? Kann ich es?
Ja.
Explodiert das?
Nein.
Oh Gott.
Herr Spreier, Achtung, es kommt.
Ein junges Flens, würde ich sagen. So, und da drin, die Flüssigkeit sieht jetzt aus. Also wir sind ja bei Getränken. Das sieht aus wie Birnensaft. Was ist das?
Ich verrate es noch nicht, genau. Ihr dürft gerne eingießen.
Soll ich mal eingießen?
Degustieren
mal,
an dieser Stelle.
Ich werde inzwischen mal in einer guten Haltung. Ja, ich habe ja geübt, wie ich denn.
Da ist aber das Mikrofon, mach ruhig in der Nähe, das gibt das so einen tollen Klang. Nicht deinen Mund, das Einschenken.
Hört ihr das?
Also ich habe tatsächlich bewusst was Alkoholfreies mitgebracht, da Herr Martensen bei seinem Besuch bei uns davon sehr begeistert war und ich nicht wusste, wer hier noch fahren muss heute. Okay. Das ist die zweite Geschichte
gewesen.
Wir müssen
ja alle noch fahren, insofern ist es gut. Also außer Frau Lübcke natürlich.
Denn die lebt in diesem Schloss.
So, ich gehe nochmal hier weiter. Frau Lübcke soll auch nicht leben wie ein Hund. Beschreib doch mal, wie das aussieht inzwischen.
Ganz kurz mal, wir sind vier Leute. Wieso schenkst du jetzt ein fünftes Glas ein? Du kannst dich setzen. Es ist alles okay, du kannst jetzt aufhören. Du bist richtig im Mut. Du bist richtig Sommelier der Herzen.
Achtung, ich mach wieder zu. Darf ich den Rest mitnehmen? Also ich habe noch nicht probiert, aber ich kann die Flasche aus.
Auf jeden Fall, wenn es dir schmeckt.
So, warte mal, bevor.
So, wir probieren jetzt mal. Mhm. Prost.
Möchtest du von deinem eigenen auch?
Ja.
Okay, also vielen, vielen Dank. Es wirkt ein bisschen trübe. Es ist gelblich. Sieht aus wie Honig. Entflüssig.
Und es ist wirklich gut. Aber ich bin befangen. Ich habe. Das ist wirklich gut.
Oh.
Oh. Nein.
Warte mal. Oh, nein. Aber ich bin immer aufgeregt, wenn ich sagen soll, wonach etwas schmeckt. Da habe ich immer Angst, dass ich komplett daneben
aber
liege.
Aber offensichtlich findest du es auch lecker, ne?
Ja, ich finde es lecker. Ja. Ich finde vor allem den Geruch toll. Das würde ich mir auch irgendwo hin.
Also das ist jetzt auch echt schwer, weil es ist nicht ein Kernprodukt, sondern es ist wieder was Gemixtes an der Stelle.
Mhm. Also ganz offensichtlich hat es eine Teebasis, ne?
Ja, genau.
Ja.
Genau. Es ist ein Grüntee, die Mischung nennt sich Sonne Asiens, die ist sehr floral geprägt. Das Ganze habe ich versetzt mit einem russischen Birkenwasser mit Minze und ein bisschen Gurkensirup ist drin und ein kleines bisschen Zitrus.
Wo hast du das russische Birkenwasser denn abgefüllt?
Das kriegt man tatsächlich im Lebensmitteleinzelhandel ganz einfach zu kaufen. Das
russisches
ist gar nicht so, ja.
Das ist ja eigentlich auch eine logopädische Übung, ne?
Russische aber wenn du die Minze weißt, ist das doch irgendwie ganz witzig, sie zu entdecken auch. Also, und auch die Gurke, ne? Also das ist irgendwie...
Macht das jung? Ja, ne?
Das ist also unglaublich jetzt, belebend, ja.
Ja, äußerlich meine ich jetzt auch, also wenn ich es auftrage. Hm. Das ist wirklich toll, weil es was Besonderes ist, was ganz Besonderes.
Zu was würdest du das denn, zu welchem Essen würdest du denn dieses interessante alkoholfreie Getränk reichen?
Das würde ich in einer Speisenfolge relativ am Anfang einsetzen, weil es noch ein recht leichtes Getränk ist. Gerne in Kombination mit frischem Gemüse, nicht zu viele Grillaromen, sondern eher ein bisschen was Leichtes, Mariniertes hier. Das kann auch mit einem Essig mithalten dazu oder ein ganz mild gebeizter Fisch.
Ich finde es ein.
Wie er das sagt, das ist einfach toll.
Also da, Ding.
Kannst du mal sonntags mit zu Mutti kommen?
Na klar.
Stell mir gerade
Mutti kann einfach sich mal einen Platz reservieren und dann mal für bezahlen. Achso, Entschuldigung, ich wollte das, was Herr Urbach gedacht hat, laut aussprechen. Dann habe ich dann
also
einfach selbstverständlich gerne mal zu helfen.
Mit meiner lieben Mutter, 91 und mit meinem Sohn, 23 und meiner Schwester im Kaufmann. Und der Sohn, ich war die Fahrerin, der Sohn wollte gern einen Wein. Und da war eine Kollegin von dir so entzückend mit dem, hat ihn gesagt, so, was möchtest du denn gerne? Und er sagte zu ihr, ich kenne von meiner Mutter nur Grauburgunder. Worauf sie sagte, ja, wenn man viel trinkt, kann man das machen. Und dann hatte sie ihm wirklich ganz, ganz toll, also wirklich so, ich glaube, 3 oder 4 Weine, hat ihn auch betreut denn beim Probieren und das war richtig, richtig gut. Und zum Schluss war er also völlig im Glück, weil er wirklich was ganz Besonderes da hatte.
Ich glaube, das war deine Kollegin, die mit dem Barkeeper verheiratet ist. Ich glaube, die war das, die sensationell wunderbar ist.
Ja, vor allem so freundlich. Ich meine, das ist ja ein junger Mann, der eigentlich offensichtlich noch nicht so viel Unterschiedliches probiert hat und ganz toll abgeholt. Und es ist ja auch so ein bisschen, deswegen, das, so wie du sprichst, fühlt man sich abgeholt. Man fühlt sich nicht unwissend, sondern betreut.
Das ist auch eure Idee, ne?
Genau, das finde ich ziemlich wichtig, weil das bei vielen Fachkollegen, hoffentlich steinigen die mich nicht hinterher, tatsächlich sagen viele Gäste immer sehr belehrend ist, wenn sie bei anderen Sommeliers sind, die dann auch sagen, ja, das musst ihr jetzt aber schmecken, weil ich habe den Wein dazu ausgesucht. Und das finde ich aber Quatsch, das ist so ein bisschen, eigentlich möchte ich ja beratend zur Seite stehen und nicht demjenigen meinen Willen aufzwängen. Mhm. Grundlegend ist aber jeder Gast herzlich willkommen, der sich einfach nur bei uns zurücklehnt und sagt, mach mal. Das sind eigentlich die besten Gäste,
ne?
Die sich darauf einlassen, die sagen, wir haben Vertrauen, mach mal. Das sind tatsächlich die schönsten
Abende. Also ich war ja mal bei der Vorgängermannschaft im Ahlmanns mit meiner besten Freundin, die tatsächlich so eine Art von Essen noch nicht kannte und auch vorher gesagt hat, oh, ich bin so unsicher, weil ich das und das nicht mag. Die hat so 2, 3 Sachen gesagt, die sie gar nicht so gerne mag. Und dann war auch 1, 2 Teile davon waren auch im Menü, aber sie hat sich dann, da war glaube ich eine der Vorspeisen war irgendwie ein lauwarmer Zwiebelsud. Und mit irgendeiner Zutat, die sie wirklich nicht mag. Und sie hat sich aber darauf eingelassen und hat also noch im 2. Vorspeisengang gesagt, das ist das beste Essen, was ich in meinem Leben hatte. So, ganz toll. Ja, da war ich eben so gerührt. Wir sprachen ja letzte Woche darüber, dass Musik einen so rühren kann. Bei mir ist es auch so, dass ich irgendwie, wenn ich im Restaurant bin oder wenn irgendwie so Kindheitsgeschmäcker hochkommen, dass ich total Tränen in die Augen kriegen kann, weil das so schön ist. Und das ist ja auch was, was man, sagen ja immer wieder Leute aus der Spitzengastronomie auch, dass die das eben erleben, ne? Dass Leute so gerührt sind, dass eine Träne rollt oder dass irgendwie Menschen einfach nicht sprachlos sind, weil das so wunderbar ist. Ihr habt auch diese schönen Momente auch, ne?
Ja, man kriegt sehr viel positives Feedback, muss ich sagen. Das stimmt.
Also ist das ein Privileg eures Berufs sozusagen, da die Leute so in so einem Moment zu treffen oder ist es eher anstrengend eigentlich, dass man so nicht weiß, wie man sich verhalten soll, oder?
Nein, das geht eigentlich. Es ist schön, wenn man sieht, dass die Leute das wertschätzen, was man macht und daran Freude haben. Also es steckt ja nun auch gerade so in der gehobenen Gastronomie ein bisschen mehr Aufwand dahinter als hinter dem ganz klassischen, sage ich mal, wo man doch eher im Alltag hingeht. Mhm. Und dann ist halt schön, wenn jemand das auch anerkennend gut findet. Und
kriegt ihr nicht auch unglaublich viele Geschichten denn zurück? So der Geschmack, den verbinde ich mit.
Ja, das passiert auch sehr häufig. Das
kommen da Geschichten?
Also vor allem, wenn man so ein bisschen traditionelle Gerichte neu interpretiert hat und dann kommt jemand und sagt, oh, die Fliederbeersuppe schmeckt wie bei Oma.
Genau.
Das ist richtig. Das passiert richtig regelmäßig.
Ja. Mit dem großen Silberlöffel könnte ich jetzt auch direkt. Ich sehe sie vor mir. Kack, kack, rein. Also, ne? 2 Handgriffe. Klasse.
Es gibt ja in Deutschland verschiedene Möglichkeiten, so Fine Dining oder Gourmet-Tempel zu klassifizieren. Also es gibt ja zum Beispiel diese Hauben von Gourmio oder die Michelin-Sterne oder irgendwelche Gabeln bei Falstaff oder andere Tipparten. Ne? Also, und in der Regel sind sich diese verschiedenen Auszeichner ja auauch dann meistens einig. Also ein Restaurant, was irgendwo 3 Michelin-Sterne hat, wird jetzt nicht 0 Gabeln kriegen.
Ja, richtig.
Irgendwo, ne? Genau. Und ich war einmal bei Christian Bau in Perl.
Ja.
Ich war 2-mal da, aber einmal war ich da, als das Folgende passierte. Als eine bis zu dem Zeitpunkt des Desserts auf mich sehr sympathisch wirkende Frau am Nachbartisch völlig die Fassung verlor, weil er es gewagt hatte, die Schwarzwälder Kirschtorte als Glasdessert in halb flüssig und Espuma und so weiter, also irgendwie so völlig zu dekonstruieren. Und das ging nicht, weil die aus dem Schwarzwald kam. Das fand sie unmöglich. Und da hat sie wirklich angefangen mit diesem armen Mädchen im Service, die ganz souverän war und so, aber es war einfach ein 19-jähriges, also eine junge Frau und einfach, die hat die so runtergemacht irgendwie. Ich gedacht habe, hui, diese Emotionen gibt's auch. Habt ihr das auch schon erlebt, sodass das Gäste es gar nicht verstanden haben, dass das ja auch irgendwie ein bisschen Kunst ist und dass man ein bisschen anders aussehen kann?
Also hin und wieder hat man jemanden, der das nicht so ganz versteht, was wir machen, aber ich muss sagen, ich hatte so diesen extremen einen Fall, wie du das beschrieben hast, hatte ich in 8 Jahren Sterne-Gastronomie einmal.
Mhm.
Das war ja ich bis Quote, jetzt echt, ne? Verschont.
Ja, ja. Okay.
Also eine Freundin von mir, die macht jetzt diese Ausbildung gerade und die nimmt uns manchmal zum Testen und ich bin auch immer völlig überrascht, was man alles herausschmecken kann und bin also geradezu überfordert von dieser Allgemeinbildung, die sie da auf den Tisch haut.
Wieso nimmt deine Freundin nicht da mit eigentlich?
Wie? Womit?
Warum war ich da noch nie, wenn die ständig
so testen? Freundinnen.
Ach so, eine Sexismus-Sache.
Das hätte gar nicht wäre gar nicht aufgefallen. Alles klar. So, aber die hatte also ganz, ganz große, das ist ein Kompliment, Schatz. Es ist tatsächlich so, dass die da ganz, ganz großen Respekt vor diesen Prüfungen hatte, mal irgendwann so richtig falsch zu liegen. Oder ist dir sowas passiert?
Bei welchen Prüfungen jetzt? Wo bist
ja, du? Was man da hat. Also ich habe es ja noch nicht gemacht. Also sie muss ja offensichtlich die
Sommelierprüfung.
Ja, genau, dass sie also ein Menü dann begleiten muss mit den richtigen Weinen oder Getränken.
Also die Weinbegleitung an sich, das ist jetzt gar nicht so schwierig, weil wenn man das gut begründen kann, warum man den Wein zu dem Prüfungsmenü ausgewählt hat, kommt man damit eigentlich schon ganz gut durch. Aber wir hatten tatsächlich, ich hatte auch zwei Punkte, wo ich dann gesagt habe, weiter, da haben sie uns zu Tode geprüft und wollten Weinbaugebiete in Uruguay, da war ich einfach raus.
Ja, sowas lernen sie tatsächlich. Die lernen sowas.
Ja, also es ist Fachwissen, es ist Sommelierwissen, was sitzen muss, das ist keine Frage. Bei der nächsten Runde war ich dann auch besser vorbereitet, aber Uruguay war mein Todesstoß.
Okay. Jetzt auch nicht so mein Haupt.
Was würdest du denn in der Prüfung zu den Themen, von denen du dich auskennst, was würdest du da für eine Frage stellen, um jemanden völlig fertig zu machen? Wenn ich Zaubertheorie prüfen würde, würde ich fragen, Herr Obach, was können Sie mir zum Grisma-Pinch sagen? Und dann musst du wissen, dass ein Zauberkünstler mit dem Nachnamen Grisma mal einen bestimmten Pinch, also einen Griff erfunden hat, mit dem man einen Ring und ein Seil festhalten kann und der dann das und das macht oder so. Ja, das ist so eine richtig fiese Frage. Hast du auch eine fiese Frage?
Nee, da ich bis heute so dankbar bin, dass damals Carsten Busse als mein Biologielehrer in meiner mündlichen Prüfung, die die Sollbruchstelle war und in der sämtliche Kollegen von ihm, Zitat, ich setze mich in die Südkurve und werfe mit Raketen. Da hat er tatsächlich dafür gesorgt, dass ich die nötigen 3 Punkte bekam. Mit der Frage, mal was gehört von Drosophila. Ich habe meine Finger gekreuzt und er sagte, großartig.
Drosophila,
und
was, der Lenz ist da.
Was, genau. Und dann sagte er, was passiert denn beim Abiball so? Da konnte ich deutlich mehr zu sagen. Und ich bin so dankbar für dieses Gefühl, dass ich niemals in Prüfungen irgendwie sowas, ich würde dann immer sachdienlich.
Ja.
Also einfach so, dass man was dazu sagen kann.
Also ich bin auch in Prüfung nicht so gemein, weil ich das einfach zu
viel
finde.
Das
aber ich habe eine Kollegin gehabt, die ist auch schon länger in Rente, die hat so geprüft. Und war denn das gut, dass die Amerikaner das zu Hitler gesagt haben oder nicht?
Nee.
Und das wäre so, ich glaube, nicht so gut für die Amerikaner. Genau.
Das haben sie gut gemacht.
Das ist irgendwie, naja, okay. Also und das, ach ja, wir haben ja einen Gast. So, was sagen wir? Also nochmal kurz einfach zurück. Also es gibt Sommelier-Fachwissen, das muss man einfach pauken.
Richtig.
Aber dann entwickelst du ja auch das, was man sozusagen, haben wir auch mit Anne Beke drüber gesprochen letzte Woche und auch Hannes und meinen Projekten ist es ja auch so, das, was man eigentlich irgendwie aber nicht trainieren kann, was man nicht irgendwie, also das Händchen sozusagen, also das Gefühl, das Bauchgefühl, dass du irgendwann auf Autopilot checkst, was jetzt passt und wie man den Gast anspricht und was jetzt, das kommt doch auch irgendwann, oder? Das hast du doch nicht an Tag 1 in der Gastronomie.
Nein, das stimmt. Die Gastgeberqualitäten finde ich, das ist was, das ist auch, das sage ich immer zu den Azubis. Jetzt muss ich wieder aufpassen mit den Lehrern in der Runde. Ich habe immer gesagt, ich finde das nicht schlimm, wenn ihr eine 4 in Mathe oder eine 5 in Deutsch hattet, weil ihr müsst mit Menschen können. Und jetzt habe ich gesagt, das kann ich euch nicht beibringen. Mhm. Das ist, wer eine Ausstrahlung hat wie ein Päckchen Knete, der hat es in der Gastronomie echt schwer.
Und oder keinen Bock, ne?
Also ja, so, richtig. Also kein Bock ist noch ein anderes Problem. Aber tatsächlich, es gibt so Menschen und es gibt halt Leute, die sollte man vielleicht lieber in ein stilles Büro setzen, weil sie sich dort auch wohler fühlen würden. Also
richtig.
Einfach Fair Play
und
an der Stelle.
Für mich als Gästin gibt es nichts Schöneres als ein Beziehungsessen.
Ja.
Und wenn man dann aufsteht, so ähnlich eben wie mit deiner Kollegin, dass man da rausgeht und auch hinterher davon spricht, so, das war jetzt einfach nochmal was anderes.
Also man sagt bei uns immer so die Gastgeberqualitäten.
Ja.
Das ist so das, was das so allumfassend, finde ich, trifft. Und die sollten da sein, da sollte jemand Lust drauf haben.
Mhm. Ja, ganz wichtig. Vor allem eben sich einstellen können auf diese, also es ist schon lustig, wenn man mit einem Veganer, der Sohn, mit einer 91-Jährigen, die also herkömmlich essen möchte und dann ich sagte, ich kann nichts trinken, ich muss fahren und dann kriege ich da so tolle Sachen kredenzt. Das ist natürlich schon schön, alle abgeholt. Und Nana hat auch noch, ist auch noch ihre Worte.
Das heißt, deine Mutter kennt auch diese sympathische Kollegin, die mit dem Barkeeper fahren.
Wir waren ja alle zusammen da.
Genau, ich habe ja Björn gefragt, ob er zu uns in den Podcast kommt, bei unserem letzten Besuch da. Und da hatten wir tatsächlich einen so unfassbar sensationellen Abend. Das lag auch zu großen Teilen, also der neue Koch ist toll und alle waren nett und so, aber die Getränke waren einfach so gut. Und jetzt kommt ja was total Überraschendes, Leute, bitte seid alle mal geschockt, er kann auch Käse. So, Björn, erzähl mal ganz kurz, es macht ja nicht jeder Sommelier auch den Käsewagen. Das ist so ein bisschen dein Guilty Pleasure Hobby oder also wie kommst du zum Käse?
Tatsächlich ist Käse ein großer Anteil vom Sommelier. Unsere Ausbilderin hat immer gesagt, Käse ist Sommelier-Sache. Das ist ein Prüfungsanteil sogar.
Tatsächlich?
Das gehört klassisch dazu. Und ich bin vor Jahren von der Küche in den Service gerutscht durch den Feinkosthandel und habe in einer von Deutschlands größten Theken tatsächlich gearbeitet.
Ach,
und da
bei Schlemmermarkt-Freund in der Holdi?
Nicht ganz. Nee. Tatsächlich, wir hatten 10 Meter Feinkosttheke und haben da über Wurst, Käse, Antipasti und Co. alles Mögliche verkauft.
10 Meter ist richtig viel.
Ja, das ist gar nicht so klein gewesen. Und da habe ich angefangen, die Leidenschaft für Käse zu entwickeln.
Und du hast uns da tatsächlich echt umgehauen mit, weil einfach, also ich hatte das wirklich noch nie in meinem ganzen Leben, dass ich sämtlichen Käse mochte, der mir im Restaurant auf den Teller geworfen wurde, sozusagen. Also gelegt, liebevoll.
Und du kannst sie auch immer alle aussprechen, im Gegensatz zu mir.
Ja, wir haben hier eine Tradition des Tetemuan in diesem. Ja. Ich bin Tetemuan, Hanne ist Gouda.
Hey, ich muss einfach sprechen können, ich kann kein Französisch.
Also, wie kann das denn sein? Also, ja, ganz offensichtlich bist du wunderbar, aber wieso, also, wie kann das sein, dass alles so leck? Also, wieso war das vorher noch nie so? Also, das verstehe ich einfach nicht.
Oh, Mensch, Herr Martensen, guck mal, du hast ihn komplett verändert.
Ja, sogar
guck
der Blauschimmelkäse war lecker. Nein. Das war wirklich gut.
Okay, wie hieß der?
Blöde Terminion war der Blauschimmelkäse.
Kann sehr gut sein. Es war auf jeden Fall eine Sensation und ich meine ganz ehrlich, wenn man mehrere Gänge isst und auch mehrere Getränke trinkt und also jetzt mal, also wirklich auf seinen Körper hört, muss man ja irgendwann aufhören, weil es einfach dann zu viel ist. Ne? Mhm. Und die Kunst ist eben, finde ich, dass die Tellerportionen so groß sind, dass man wirklich gut gesättigt ist, aber es eben noch schafft, den Käsegang zu essen und vielleicht auch noch schafft, die Petit Fours am Ende zu essen oder die Pralinengrüße aus der Küche oder was auch immer. Und das also ist tatsächlich im Kaufmann, finde ich, eine Kernkompetenz, dass man irgendwie, also man ist nie überfüllt und man hat nie Hunger, wenn man geht, das ist also genau richtig. Ja. Und es war, ich sag's jetzt ja das vierte Mal in diesem Gespräch, es war eine solche Sensation, dass ich, ja, es war einfach so toll. So, und also das sollte jeder
das
sich irgendwie mal...
Das hast du mit
mal,
Herrn Martensen gemacht.
Das sollte jeder einfach mal machen. Und das führt zu meiner nächsten Frage, Herr Urbach. Ist es denn nur was für alte Leute, also so Leute wie mich oder sehr reiche Leute wie Frau Priest oder können auch junge, arme Menschen Genuss erleben. Was sagst du dazu?
Das ist eine der Sachen, die für mich ganz wichtig ist, dass sich jeder wohlfühlt. Das ist auch ein Grund, warum wir bei uns zum Beispiel keinen Anzug tragen oder eine Krawatte. Ich lasse auch immer den obersten Knopf offen und habe eine Schürze um. Ich bin so Gastgeber, ein bisschen Vintage, alte Schule. Ich habe mal gelernt, der Gastgeber sollte nicht besser angezogen sein als der Gast. Mhm. Und das finde ich schon schwierig. Wenn ich mit Anzug und Krawatte rumlaufe, würde ich jedem Gast implizieren, dass er das auch machen muss. Und das versuche ich da einfach relativ locker zu halten.
Mhm.
Da, und also das ist tatsächlich, in meinen Augen, das ist was für alle.
Aber also,
so
trotzdem,
ist mein Ziel.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja, geht ja nicht immer einher mit dem, was denn passiert. Ne?
Aber der Student kann sich ja vielleicht auch das Fünfgang-Menü noch nicht leisten, ne, mit Weinbegleitung. Also wie, was würdest du solchen Menschen empfehlen, die das jetzt gerade nicht können, zu dritt essen gehen oder zu zweit? Wie kann man den Genuss trotzdem in sein Leben bringen? Denn dich hat das ja, macht das ja seit vielen Jahren sehr froh, glaube ich, mit so wertigen Dingen zu arbeiten.
Ja,
wie kann man
Fall.
Das, wenn man das sich das noch nicht leisten kann, das sicherstellen?
Also ich habe tatsächlich vor Jahren in Erfurt damals noch ein Pärchen gehabt, die haben sich zu jedem Anlass Gutscheine von unserem Restaurant schenken lassen. Egal, ob es der Hochzeitstag, der Geburtstagstag zu Ostern. Die Kinder, die Großeltern, das wussten alle, das ist denen ihr Lieblingsrestaurant. Und das war immer ganz niedlich, wenn die bezahlt haben, kamen die immer mit einem Bündel Gutscheine. Also 20, 25, 30, 35. Also jeder Freund, jeder im Kollegium hat dann immer irgendwie einen kleinen Gutschein bei uns geholt. Mhm. Und so sind die immer auf ihre Abende gekommen und waren tatsächlich 3-4 Mal im Jahr bei uns.
Das ist immer eine tolle Idee an alle Patentanten und alle Patentinnen. An die Onkels heißt man ja, ne?
Ganz
das einfach mal genauso
also
losziehen.
Das ist tatsächlich, finde ich, der einfachste Weg, wenn jemand sagt, ich möchte es mal probieren und habe aber nicht das Kleingeld oder habe nur die Hälfte vom Geld zusammen. Lasst euch beschenken. Das wünscht euch was.
Das ist und in den eigenen 4 Wänden, wie würdest du den Abend gestalten, wenn du jetzt nicht kochen willst, aber du willst irgendwie das charmant machen, willst vielleicht irgendwie jemand, der Liebeskummer hat oder jemand, mit dem du was feiern willst, irgendwie mal 2 Stunden zu Hause bewirten mit ein paar Snacks. Was würdest du da, damit es gourmetmäßig auch dir entspricht?
Tatsächlich esse ich persönlich bei weitem lieber kalt als warm und habe absolut Freude an einem Käsebrett und ein bisschen Aufschnitte, ein bisschen schöner italienischer Schinken, ein paar Oliven, ein paar Trauben dazu. Das wird nicht kalt, man kann sich hinsetzen, man kann nebenbei schnattern, jeder bedient sich selber. Das tut auch nicht weh, wenn das 2 Stunden auf dem Tisch steht.
Und in der Not schmeckt das auch ohne Brot.
Richtig, genau. Ja. Das ist, ist genau. Wirklich so. Ich habe einen Freund, der ist gebürtig aus Sardinien und tatsächlich habe ich das von dem erst gelernt. Wir sind ja doch immer so, alle hinsetzen, schnell essen, wir müssen schnell los, wir müssen morgens schnell auf Arbeit, wir schrauben uns schnell ein Müsli rein oder wir kommen abends nach Hause und machen ein herzloses Mikrowellengericht. Das ist ja tatsächlich so, dass Essen bei uns der Stellenwert einfach viel zu weit unten ist und man sich dafür gar keine Zeit nimmt.
Unser Bassist Thomas ist verheiratet mit Anne, einer bezaubernden Französin. Und ja die laden uns, er ist auch bezaubernd, wollte ich damit auch gar nicht gesagt haben.
Nee, fiel mir nur gerade ein. Also,
okay, das, Herr Thomas, okay. Das war von ihm. Und die laden uns regelmäßig ein und da sagt die Anne auch immer, meine Güte, lasst euch doch Zeit. Da kommt nämlich wirklich ein Gang nach dem nächsten. Die sind auch immer unterwegs die ganze Zeit, aber kommen immer wieder mit irgendetwas Neuem. Das waren die leckersten Chicken Wings, die ich seit ewig, also da kann ich mich jetzt reinsteigern. Mhm. Und da sitzt wirklich die olle Kapelle, die wir ja eigentlich nur gewohnt sind, denn auch immer so Modi macht, stellt irgendwie ein bisschen was hin. Sitzen wir da wirklich stundenlang und genießen auch so richtig und lernen das aber eben tatsächlich von den beiden, da jetzt einfach mal wirklich zurücklegen. Es ist einem ja keiner weg. Ist natürlich was anderes bei der Mucke, ne? Wenn da das Bauernfrühstück kommt, dann weiß ich schon, ich muss zusehen, sonst ist der Trommler mir den Rest noch weg.
Und du kannst vor allen Dingen ja das auch so französisch begründen, dass du sagst irgendwie, ich packe einfach ein paar Leftovers auf ein Holzbrett und nenne es Charcuterie. Also
bei meiner Mutter hieß immer alles katalanisch, was sie nicht wusste. Das war dann wie katalanische Hühnersuppe und katalanisches irgendwas.
Wir machen katalanischen heute Abend.
Katalanische Weintrauben, Frau Lübcke.
In Luxemburg gibt es das Cristallion-Restaurant, also ein Restaurant, das Cristallion heißt. Und da gibt es auch eine kleine Charcuterie-Platte. Die fragen allerdings Vegetarier oder nicht erst ab nach dem Entree. Das heißt, die bringen dann diese Charcuterieplatten und wenn aber bei den vier Leuten zwei Vegetarier sind, müssen halt die beiden Fleischesser diese 8 Kilo Fleisch essen vorher, die da schon auf dem Tisch stehen irgendwie. Und also ich muss ehrlich sagen, dass ich also jetzt bin ja seit 1993 Vegetarier oder so, aber ich habe also ab und zu mal bei diesen Charcuterieplatten oder bei diesen Platten, die gerade das Thema sind, das Gefühl, das sieht nun wirklich lecker aus. Mhm. Also was für eine Wurst würdest du da empfehlen für die, die Fleisch essen?
Ich persönlich mag sehr gerne San Daniele-Schinken aus Norditalien.
Das darf man ja nicht mal Wurst nennen, das ist ja zu wenig, ne? Also dieses Kunstwerk.
Wie hieß der?
San Daniele.
San Daniele.
San Daniele, weil dort werden die Schweine auch direkt in San Daniele gehalten. Der Parma-Schinken, die Schweine dafür kommen ja alle aus Dänemark. Das wissen ganz viele nicht. Und es gibt auch 2, 3 sehr coole Salamis, die aus Italien, also allgemein die Italiener, Franzosen, Spanier, die haben für das Essen ein anderes Lebensgefühl und einen größeren Nationalstolz. Mhm. Ich sage immer zu den Mädels, wenn es um Käse geht, sage ich immer, es würde keiner den Käse aus dem Nachbardorf essen.
Bei denen. Meinst die Service-Mitarbeiter dir, die Mädels? Okay.
Ach so.
Da ist wirklich so, die haben halt ihren Stolz und ihre eigene AOC, DOCP für den Käse und da wird auch das halt dann in der Region verzehrt, nicht wie bei uns.
Ich muss mir immer aufschreiben, wenn ich irgendwas Leckeres gegessen habe. Ich vergesse es einfach sofort. Und dann stehe ich da wieder und denke, was soll ich denn? Also ich brauche selbst an der Käsetheke, wenn die 1,50 ist, brauche ich Betreuung.
Ja, als ich war einmal im Urlaub am Genfer See und dann gibt es ja Tome de Chèvre, Tome de Savoie und diese ganzen Käse. Und dann war irgendwie Tome de Chèvre alle. Und dann sprach sich das in dieser Schlange am Käsewagen, sprach sich das in wenigen Augenblicken. Ja. Da ist es alle, nein, wieso, es waren noch nie alle, nein, es ist alle. Und die fragen immer, ja, ist es morgen wieder da? Nein, wieso ist es heute nicht da? So, also es ist dann auch irgendwie ganz wichtig. Welchen Käse würdest du denn, wenn du nur einen Käse anbieten würdest abends, oder kommt das tatsächlich ernsthaft gar nicht vor, dass du nur eine Sorte hinlegst?
Nein, ich habe meistens immer zwischen so 17 und 21 Sorten.
Nee, ich meine privat.
Ach so, privat? Nein, privat würde ich auch einen Querschnitt machen. Da würde ich nicht nur einen hinlegen. Ich gucke sowohl bei der Empfehlung für die Gäste, als auch bei dem, wie ich zu Hause ein Käsebrett gestalten würde, dass man einen gesunden Mix hat, dass man was, einen Blauschimmel dabei hat, eine Rotschmier dabei hat, eine Kuh dabei hat, ein Schaf dabei hat, eine Ziege, eventuell was Festes, eventuell was Weiches. Das, also so ist auch.
Und wenn ich das an Persönlichkeiten selber alles biete, dann reicht
Blauschimmel,
auch.
Blauschimmel, Kuh und Ziege.
Meine Güte, dann kann ich auch mal hier so schön Gouda wieder hinlegen.
Also ja, und damit wäre die Kuh abgedeckt und für jeden, der gern Grauburgunder trinkt, der isst auch gern Gouda, damit hast du die auch abgeholt.
Ja, okay, so ein schlichtes Gemüt.
Du sagst also, also man soll sich das einfach dann auch in klein erstmal nett machen und den, also man muss sozusagen sich den Genuss bewusst wahrnehmen und gerne auch sich Gutscheine schenken lassen, die man bekommen kann in deinem Restaurant, richtig?
Ja, genau. Ja. Kein Problem. Klar.
Wir sind ja hier der Podcast, in dem Nico Mordhorst, unser lieber Freund, mit uns das Rhein-Mittelhaus Curry of Love entwickelt hat. Und deswegen, Björn, was entwickeln wir denn für ein Produkt zusammen, mit dem wir sehr, sehr erfolgreich werden in der Gastronomie-Szene? Du kennst uns jetzt ja ein bisschen. Wozu?
Und wir werden jetzt ein bisschen unruhig.
Wir trinken hier mal ruhig. Ich habe ein bisschen Angst.
Also ich habe ein paar Experimente mit einem eigenen Gin gestartet, wenn ihr damit einsteigen wollt.
Okay. Hast du auch was mit Grauburgunder? Gin ist ja, da denke ich immer, also ich bin ja einfach kein Gin-Trinker.
Jeff rastet aus, wenn er hört, dass uns ein Gin angeboten wurde und du gesagt hast, ich möchte lieber Wein, aber das schneiden wir alles raus. Okay, alles klar.
Nee, ihr dürft ja, da habt ihr mehr.
Wie sieht's denn aus? Es ist jetzt Oktober. Was erwartet uns denn, weil unsere Zeit ist schon fast um, aber was erwartet uns den Rest des Jahres denn noch in deinem Restaurant? Worauf können wir uns denn freuen, wenn wir da essen kommen würden?
Also wir starten jetzt eine kleine Veranstaltungsreihe, die wir Küchenquartett getauft haben, liebevoll. Es gibt immer ein Viergangmenü und es gibt immer ein anderes Thema. Da schwankt auch ein bisschen der Preis, je nachdem, was wir machen. Und der erste wird im November sein, der erste Abend. Und da geht es ums Dammwild mit der Geschichte From Nose to Tail. Also einmal von der Schnauze bis zum Schwanz komplett verarbeitet.
Also im Sinne von, wenn man ein Tier verwendet, dann nimmt man bitte auch alles.
Genau, sozusagen. Genau. Und das ist der Gedankengang hinter dem Menü. So wird es aufgebaut.
Ich sehe es quasi vor mir gerade. Nose to tail. Ja. Und überall so eine Petersilie drauf. Aber und ich bin ja ganz schlimm. Und ich bin keine Vegetarierin. Ich gucke mir das an. Es wird wahrscheinlich super, super lecker sein.
Ich finde es ganz toll, dass es in den letzten Jahren ja auch immer mehr aufs Tableau gekommen ist, dass man irgendwie sagt, wenn ein Tier für die Menschen stirbt, dann soll man das bitte auch ganz verarbeiten und nicht es im Schredder enden lassen. Das finde ich, also...
Ja, es ist toll, dass das tatsächlich so ein bisschen verpönt gewesen, gerade auch in der gehobenen Gastronomie, dass einfach nur das Filetstück vom Filetstück verwendet wurde und nur das ganz zarte Rückenstück vom Fisch und der Rest, was passiert damit? Ja. Mhm. Seitdem, ich finde diese Bewegung unglaublich gut, dass man sagt, man bezieht zum einen ein ganzes Tier und verarbeitet es auch komplett.
Magst du auch Fisch?
Ja.
Welchen?
Querbeet. Da würde ich jetzt eher sagen, was ich nicht mag.
Alaska-Seelachs?
Ja, leckerer Pangasius.
Frau Lübcke, Pangasius war ja in der Villa Fernsicht mal auf der Karte und ein Riesenerfolg. Nur für dich. Weiß Bescheid. Entschuldigung, ich bin wieder da. Okay, alles klar. Und sag mal, also wir können jetzt die Special Events da machen. Da finden wir wahrscheinlich auf kielerkaufmann.de auch alle Links zum Ahlmanns, zu dem Restaurant,
genau,
in dem du
genau.
Wirkst. Und hast du auch noch eine persönliche Homepage oder irgendwie ein Instagram-Profil, wo du Wein-Influencer bist und sagst, hi Winies, ich bin's wieder oder so? Oder machst du nur seriöse Sachen?
Nein, ich bin tatsächlich, ich kehre vor unserer Tür. Ich bin tatsächlich nur, also was ich mache, ist von hinten bis vorne Almans und Kieler Kaufmann. Ist tatsächlich, ich habe nichts privat mehr laufen.
Und das so charmant und wunderbar. Von dir würde ich jedes Getränk nehmen.
Ach, das ist aber süß.
Sogar ein Gin.
Wir danken dir sehr, dass du da warst. Ach, jetzt haben wir doch die Kurve noch bekommen.
Jetzt haben wir noch gerade noch hier nochmal so, nicht, dass ich keinen kriege.
Wir haben ja über diese Grundsatzfrage, kann man über 100 Euro für ein Essen ausgeben oder ist das eigentlich total beknackt, vor einigen Folgen uns schon mal ausgetauscht. Und wir meinen eben ja, wenn man Konzertkarten von Beyoncé kaufen kann für 500 Euro für 2 Stunden Gejaule, kann man auch sich 4 Stunden Genuss kaufen für deutlich weniger Geld, zum Beispiel bei euch. Also vielen Dank, dass du für uns Zeit hattest und wenn ihr zu Hause das Gefühl habt, der Podcast hat euch gefallen, dann empfehlt ihn gerne weiter. Like, teilt, abonniert und wie Frau Lübcke sagen würde, shared es gerne auch mit euren Followern. In diesem Sinne, möge das Leben
gut zu euch sein.
Bis zum nächsten Mal im Rhein-Mittelhaus. Lass sie reden.